Wann hast du darüber eigentlich zum letzten Mal nachgedacht, was Gott durch deine Hand tun will? Das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Wir wollen uns mit dem zweiten Buch Mose beschäftigen in den nächsten Wochen und, da das immer mal unterbrochen wird, auch Monaten. Und da leitet mich immer ein Satz aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dass uns nämlich alles, was wir vom Volk Israel lesen können, zum Vorbild geschrieben ist. Das ist interessant. Also in der Bibel steht, und das ist sicherlich nicht nur auf das Geschehen des Volkes Israel bezogen, in der Bibel steht nichts, was nicht für uns Bedeutung hat. Es mag sein, dass wir nicht alles verstehen. Und es mag sein, dass vieles nicht direkt jetzt heute für uns Bedeutung hat. Aber es hat immer Bedeutung für uns. Und ich möchte diese Predigtreihe unter den Titel setzen: Gott rettet Menschen. Gott rettet Menschen. Und der erste Teil kommt heute. Und bei der Frage, was Gott durch meine Hand, durch deine Hand tun möchte, könnte man sich ja fragen, was sollen wir dabei eigentlich, so kleine, mickrige Menschen? Es wird sehr interessant, sich an der Stelle mal Mose anzugucken und den Blick zu haben dafür oder zu bekommen dafür, was dann für die Rettung des Volkes eigentlich nötig war, wer das am Ende eigentlich tut und wer dafür verantwortlich ist und was ein Einzelner tun kann. Heute geht es um so etwas wie ausholen. Ja, wir kennen das. Wenn man ausholt, womit auch immer, man kann es mit der Faust machen, so wie ich jetzt, oder mit der flachen Hand, oder auch mit dem Fuß kann man auch ausholen. Meine Fußballer haben gestern wieder gespielt, hat wieder Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Viel mehr tue ich als Trainer ja immer nicht. Das ist herrlich. Und da kann man ausholen. Und das braucht man, um Schwung zu haben. Das braucht man, damit etwas geschehen kann. Und ich habe heute die Thema überschrieben, wenn Gott zum Schlag ausholt. Ja, da geht es um einen Rettungsschlag. Ja, Gott will niemanden niederstrecken jetzt an der Stelle, obwohl das dann laufend passiert in diesem Bericht. Nicht unbedingt in dem von heute, aber ja, wenn Gott zum Schlag ausholt, also Gott holt aus, diese Vorstellung, sich mal gefallen zu lassen, wie sieht das eigentlich aus, wenn Gott ausholt? Wenn der etwas vorbereitet, wenn der Schwung holt, wie sieht das aus? So behaupte ich. Drei Aspekte gucken wir uns an. Erstens, eingerichtet, aber nicht zu Hause. Zweitens, bekämpft, aber bewahrt. Und drittens, gescheitert, aber vorbereitet. Eingerichtet, aber nicht zu Hause. Ich habe immer mal das versucht, ein bisschen abzukürzen. Wir lesen den Bericht der ersten zwei Kapitel im zweiten Buch Mose. Und das habe ich erstens eingeteilt und zweitens ein bisschen abgekürzt. Ich hoffe, ihr kommt damit. Es lohnt sich immer, das sich nochmal ganz in Ruhe zu Hause so auf der Zunge, auf den Augen zergehen zu lassen. Die ganze Familie Josefs, sein Vater mit seinen 11 Brüdern, kam nach Ägypten und lebte dort. Das hatten wir vor einiger Zeit in der Predigtreihe über Josef schon mal mitverfolgt. Nun waren sie also da in diesem fremden Land und Josef starb und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten. Die Israeliten aber waren fruchtbar. Ja, wir hören im Ohr, Gott sprach zum Menschen am Anfang der Schöpfung, seid fruchtbar und mehret euch. Also Segen Gottes passiert hier. Und es wimmelte von ihnen. Ja, die wimmelten da so rum. Und sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll ward. Wer sich im Alten Testament auskennt, hört hier im Hintergrund aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, was Abraham gesagt wurde. Gott ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du die zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt wimmeln also da von diesen zahlreichen Nachkommen welche des Volkes Israel in Ägypten. Auch das hatte Gott Abraham schon gesagt. Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken. 400 Jahre. Das war einige Zeit vorher angekündigt worden. Ich sag mal so mindestens 500, 600 Jahre vorher. Und Gott hat auch gesagt, aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Wir werden darauf zurückkommen. Wodurch kommt Israel eigentlich in Not? Das ist eine interessante Frage. Sie waren von Gott nach Ägypten geführt worden zur Zeit von Josef. Dort konnten sie die Hungersnot überleben. Alles richtig. Gelaufen und gemacht. Und es ist im Text hier nirgendwo davon die Rede, dass Gott erwartet hätte, dass sie längst wieder in ihr Land zurückziehen. Und er hatte es ja auch so eingeplant, aber wenn man jetzt mal guckt, das Volk wird so groß in diesem fremden Land, kein Wunder, dass da Schwierigkeiten entstehen, dass andere neidisch werden, dass ein Herrscher sich bedroht fühlt, wie wir das nachher lesen werden. Und eigentlich gehörte Israel in dieses Land nicht hin. Sie hatten eigentlich ein anderes Land von Gott versprochen bekommen, die Väter. Ja, und nun hatte Israel sich längst eingerichtet hier, wo sie gar nicht zu Hause waren. Wir können uns als Christen heute ja auch einrichten in dieser Welt. Ja, schön gemütlich machen, dass man am liebsten gar nicht mehr weg will. Hatten wir doch vor ein paar Jahren die Jahreslosung, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die, die kommt, suchen wir, danach strecken wir uns aus. Manchmal kommt man den Eindruck, dass sich da gar keiner nach ausstreckt. Es ist doch so gut hier. Wo will man denn sonst hin? Und so kommt mir das fast bei Israel in Ägypten auch vor. Ja, da kommt gar keiner auf die Idee, dass man hier eigentlich gar nichts mehr zu suchen hat. Doch, einer kommt auf die Idee. Zweiter Teil. Bekämpft, aber bewahrt. Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Also nicht so offene Konfrontation, sondern von hinten rum so, durch die Brust ins Auge. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen. Und, jetzt kann man eher einerseits übersetzen, aus dem Land hinaufziehen. Das wäre ja an sich gar nicht so schlimm. Man könnte auch übersetzen, und sich des Landes bemächtige. Und man setzte Fronvögte über sie. Sie waren ja keine Leibeigenen, aber Fronvögte, also Leute, die sie zu Zwangsarbeit verdonnerten, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel, vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. Außerdem befahl der Pharao den hebräischen Hebammen, dass sie die hebräischen Neugeborenen, die Jungs sind, ermorden sollen. Das ist jetzt wieder eine Zusammenfassung von mir. Vermutlich die Leiterinnen werden hier mit Namen genannt, Schifra und Pua. Sie weigern sich, den Auftrag des Pharao auszuführen. Also sie machen es einfach nicht. Und so bekommen die Israeliten weiterhin ihre Kinder und werden zahlreicher. Und ausdrücklich wird es mehrfach beschrieben, dass Gott die Hebammen dafür segnete. Dazu gehörte, dass er ihnen auch Nachkommen schenkte. Das ist ja der Segen Gottes an dieser Stelle. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Keine Gleichberechtigung. Und es ging hin, ein Mann vom Hause Levi, und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Frau des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm dein Kindlein und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Der Pharao kommt auf die Idee, dass das Volk Israel hier eigentlich nichts zu suchen hat. Beziehungsweise, dass die stören, jedenfalls. Er fürchtet um seine Macht. Das hat ja schon viele Herrscher bewegt, sich gegen Völker zu erheben. Das hat auch in der Weltgeschichte als menschlich nachvollziehbarer Grund immer dazu geführt, dass das Volk Gottes bekämpft wurde. Wir haben ja da auch unsere Geschichte. Im Hintergrund steht aber hier, wie an vielen anderen Stellen der Geschichte, eigentlich die Gegenwehr gegen Gott und deshalb gegen sein Volk. Die Beteiligten müssen dabei gar nicht merken, was da gespielt wird. Wusste Hitler etwa, dass er nicht die Geschichte lenkt, sondern ein anderer, der dahinter steckt? Der Pharao wollte das Volk Israel schwächen durch die übermäßige und harte Arbeit. Und jetzt merkt man's, aber da nicht er das im Griff hatte, sondern ein anderer, wurden die dabei immer stärker. Das ist ja geradezu verrückt. Das ist ja das, was sich heute bei vielen Christen, nicht in allen Ländern, aber bei vielen Ländern, in vielen Ländern sich abspielt, wenn Christen verfolgt werden. Da will ein Herrscher die Gemeinde zerstören, die Gemeinde Gottes, und dadurch werden umso mehr darauf aufmerksam, sie wird umso stärker und sie wird umso größer, oftmals. Da muss doch so ein Herrscher, der sich für den Größten hält, am Ende doch dem Größten dienen. Es ist verrückt. Hätte der Pharao nicht Angst vor ihnen bekommen, vor diesem Volk, und hätte er sie nicht aus dieser Angst heraus unmenschlich verhalten, dann hätte vom Volk Israel vielleicht bis heute gar keiner gemerkt, dass sie da gar nicht hingehören, wo sie waren. Das ist etwas Verrücktes in unserem Leben. Wir denken, es geht zu Ende, wenn es schwierig wird. Es könnte ganz anders sein. Es könnte sein, dass das erst der Anfang ist von dem, was Gott vorhat. Wenn Gott nämlich ausholt, sieht das ganz anders aus, als wir denken. Und hier wird es jetzt erstmal richtig unangenehm für das Volk. Sie hätten nicht geschrien, wenn sie jetzt nicht so hätten leiden müssen an der Stelle. Am Ende unseres Textes, zu dem wir gleich noch kommen werden, steht, dass Gott ihr Schreien erhörte. Wenn Gott zum Schlag ausholt, kann das bedeuten, dass seine Leute durch die Umstände in ihrem Leben entdecken, hier stimmt was nicht. Und ohne hätten sie es nicht entdeckt. Gott lässt dabei noch zwei Hebammen mitarbeiten, so als kleine Geschichte in der großen, die dann einmal wieder deutlich machen, als Christen sind wir ja aufgerufen, die Gesetze des Staates einzuhalten. Ja, da gibt's auch keine dummen Ausreden für. So nach dem Motto, das machen alle oder so, wenn man was anderes macht. Aber wenn jemand von uns etwas verlangt, was Gottes Geboten widerspricht, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das pflegen die. Der König behandelt das Volk Gottes, als wären es keine Menschen und lässt Säuglinge töten. Die Eltern verbergen, und im Hebräerbrief Kapitel 11 lesen wir davon, weil sie nämlich Gott fürchteten und nicht den Pharao, verbargen das Kind. Und dann hat die Mutter es ausgesetzt. Das war ein Risiko. Ihn zu behalten wäre noch größeres Risiko gewesen. Und irgendwie geht die Mutter wohl davon aus, so deutet es ja der Hebräerbrief, dass Gott schon etwas jetzt machen wird für dieses Kind. Und das geschieht auch. Nun wäre ja die Tochter des Pharao die erste gewesen, die eigentlich hätte sagen müssen, die sollen ja alle abgemurkst werden. Nein, sie hat Mitleid, wie auch immer das zugeht. Ja, das Weinen offensichtlich dieses Kindes, ja Mensch, jeder Säugling weint. Aber das hat offensichtlich ihr Herz erweicht. Die Mütter unter uns wissen alle, worum es jetzt geht. Und irgendwie kommt es dazu, dass am Ende der Pharao in seinem Haus den Retter des Volkes Israel großzieht. Auf seine Kosten, kriegt noch seine Ausbildung. Menschlich gesehen hat das irgendwie alles seine Ursachen, und die hätte man damals auch beschreiben. Die Tochter des Pharao hätte sicherlich sagen können, och, und ich war da so angerührt und so. Aber es steht immer darüber, einer hat es im Griff. Auch in deinem Leben. Wir haben das jetzt öfter gehabt in der letzten Zeit. Die Dinge laufen irgendwie. Ja, ob du nun gerade Freude dran hast oder nicht. Irgendwie laufen die Dinge. Aber Gott hat's im Griff. Die Mutter darf sogar ihr Kind ernähren. Und irgendwie mit zwischen 1 bis 3 Jahren kommt er dann ins Haus des Pharao. Das ist nicht nur eine ermutigende Szene, finde ich, die sich da vor unseren Augen nochmal so abspielt, dass also der Pharao da diesen Mose großzieht. Mose heißt wahrscheinlich so etwas wie der Herausgezogene oder so. Ja, der wird also sein ganzes Leben lang daran erinnert, dass er selber gerettet worden ist und auf welchem Wege. Schon durch seinen Namen. Man wird es ihm wahrscheinlich auch erzählt haben. Aber das ist ja also ermutigend für uns, aber für mich ist da auch eine Menge Humor drin. So für mich. Dieser blutrünstige Pharao, ja, der alles tut, um das Volk zu bekämpfen und eigentlich alles tut, um das Volk zu retten. Wenn wir uns diesen Humor für unser Leben auch gönnen würden, müssten wir vieles nicht so verbissen sehen. Auch das, was passiert, auch die Gegenwehr von Menschen nicht. Ich bin froh, und das ist ja etwas, was man heute fast gar nicht mehr sagen darf, ich bin froh, dass mein Glaubensvater mir immer beigebracht hat, Matthias, wenn ein Mensch etwas gegen dich tut, ich habe es leider manchmal vergessen, aber wenn ein Mensch etwas gegen dich tut, dann ist nicht der Mensch das eigentlich, sondern es steckt der Feind Gottes am Ende dahinter. Ja, das lässt uns vielleicht die Aggression gegen den Menschen mal ein bisschen anders betrachten und mal sehen, hier spielt sich eine wesentlich größere Geschichte ab, mein Freund oder meine Freundin. Frauen haben an dieser Stelle hier große Bedeutung, wie oft im Reich Gottes. Ja, hier nichts hier von Gleichberechtigung und so, schon wieder. Ja, immer die Frauen, die hier alles regeln und das alles hinkriegen und die Gott gebraucht. Und nun wird der Scheinwerfer auf Mose gerichtet, als er größer ist. Bisher sind 40 Jahre vergangen. 40 Jahre, die das Volk schon leidet. Gescheitert, aber vorbereitet als Drittes. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Es kann genauso übersetzt werden, er schlug. Also, dass er ihn erschlug. Das würde erklären, warum Mose sich gleich wundert, dass es überhaupt einen Zeugen gibt. Würde das erklären, dass der den gleich totschlug. Vielleicht auch die Aggression von Mose ein bisschen besser erklären, aber wir gucken mal. Da schaute er sie nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Es ist also doch bekannt geworden. Und es kam vor dem Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester in Midian aber hatte 7 Töchter, die kamen Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und vertrieben sie. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Also so schnell, so früh. Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann rettete uns aus der Hand der Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn noch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Also richtig, zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Die gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Mose wusste noch, dass er da nicht hingehörte. Lange Zeit danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und er dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Man könnte auch eigentlich wörtlicher übersetzen: Und er erkannte sie. Oder vielleicht auch gab sich ihnen zu erkennen. Ich werde das gleich ein bisschen deuten. Die erste Begegnung, die Mose mit seinem Volk hat, also von der wir erfahren, ist, dass er sie wahrnimmt bei der Sklavenarbeit. Das ist seine Berührung mit seinem Volk. Irgendwie hat er dafür ein Auge und ein Herz. Das hat Folgen für sein Leben. Wer sich zu Herzen geht, was Menschen erleben, wird immer nicht derselbe bleiben. Möglicherweise sollte er sogar als Vorsteher ausgebildet werden für die Israeliten, was liegt näher. Ne? Wir haben hier einen von denen unter uns, ja, dann soll der doch die darauf aufpassen, dass die sich hier ordentlich benehmen und die Arbeit vor allem ausführen. Dann könnte das sogar im Rahmen seiner Ausbildung geschehen sein, dass er eine Inspektionsreise machen sollte, um das kennenzulernen. Also dann würde der Pharao also alles dafür getan haben, damit auch ja alles so kommt, wie es kommen muss. Moses Herz wird auf jeden Fall berührt. Wir finden auch dazu im Hebräerbrief Kapitel 11 Aussagen, die deuten, warum Mose so handelt, wie er handelt. Durch den Glauben, also an den lebendigen Gott, wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharao heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Die Belohnung wird Abraham lange Zeit vorgenannt, bei diesen Versprechen über all das. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott zu haben ist die Belohnung. Und das hatte Mose ganz offensichtlich im Auge. Er wollte nicht schön bequem weiterleben. Wann hatte der das gut? Sohn des Königs, sozusagen, also der Königstochter, aber ich sag mal, wo ist da der Unterschied, wenn es um den Wohlstand geht, wenn es um die Privilegien geht, wenn es um das geht, was man macht. Man braucht sich nicht mit schnöder Arbeit vergnügen und sich nicht die Hände schmutzig machen. Ja, man kann das Leben auch anders verbringen. Schön Reisen machen. Fernseh gucken auf dem Sofa. Schlemmen, was der Bauch hält. Gibt's was Schöneres? Mose sagt ja. Also es mag sich nicht schöner anfühlen. Aber es ist wichtiger. Es ist besser. Apostelgeschichte 7 wird das auch gedeutet. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Wird uns dann nächste Woche nochmal beschäftigen, dass er hier mächtig gewesen sein soll in Worten. Sah er gar nicht so, aber gut. Als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte dem Leid geschah, und er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Also, er wollte jetzt schon seinem Volk so richtig helfen. Ja, es gibt hier Elend. Ich weiß, dass Gott das nicht will. Im Übrigen gehört das Volk hier sowieso nicht her. Das gehört in ein anderes Land, das Gott versprochen hat. Irgendwie hat er das mitgekriegt. Wer hat ihm das eigentlich nahegebracht? Schon eine spannende Frage. Aber das wusste er. Und er sagt, ha, also los, nix auf dem Sofa schön, nix schön nur Reisen machen, nix nur neues Auto, nix nur irgendwie schlemmen, was der Bauch hält. Los, das könnt ihr alles vergessen. Wir retten Gottes Volk. Tja, leg da gleich mal Hand an. Was könnte der Genuss der Sünde eigentlich gewesen sein, von dem da im Hebräerbrief die Rede ist? Ich komme auf folgende Ideen. Er musste sich mit dem Kult anderer Götter beschäftigen. Das war nun mal so üblich. Offensichtlich wollte er das nicht. Er musste nach anderen Maßstäben leben. Ja, da galten andere Dinge im Volk der Ägypter als im Volk der Israeliten. Das wollte er nicht. Er hatte es viel besser als seine Volksgenossen. Die hätten ihm auch egal sein können. Das wollte er nicht. Sondern er wollte sich einsetzen für dieses Volk. Er wollte Gott vertrauen. Er wollte sich mit seinem ganzen Leben, und das hatte Auswirkungen auf sein ganzes Leben dann, wollte er sich einsetzen für das, was Gott am Herzen liegt. Nicht für das, was einem das Herz verfetten könnte. Gottes Volk musste hier raus, es musste in sein Land. Also gibt es für mich keinen anderen Weg, als mich dafür einzusetzen. Schließlich hatte Gott es den Vätern versprochen. Tja, Ja, und wie fängt man so einen Aufstand an? Initialzündung braucht das immer. Mensch. Im Kleinen. Immer da, wo man gerade ist. Immer in der nächsten Umgebung. Aha, hier wird gerade einer misshandelt. Na gut, beenden wir das mal. Bringt er erstmal einen um die Ecke. Also, und dann Sand. Ja, hört sich jetzt so ein bisschen lustig dann an, aber der hatte die besten Absichten, Mose. Der wollte wirklich was Gutes. Der wollte, was Gott will, ihr Lieben. Wann kann man denn das in seinem Leben schon mal sagen? Dauernd muss ich mit Gott darüber reden, dass ich leider nicht will, was er will. Wozu bete ich eigentlich das Vaterunser? Weil es sich nicht von selber versteht, dass Gottes Reich kommen soll, dass Gottes Wille geschehe und dass sein Name geheiligt werde. Normalerweise habe ich Interesse an mir. Ja? Da will der schon mal, was Gott will. Sollen die das doch bitte begreifen? Aber nein, wie kann man so blöd sein? Verstehen die das nicht? Wollen sie meine Hilfe nicht? Ja, jetzt kommt der große Mose, ja, mächtig in Worten und Werken und kann viel mehr als ihr. Ja, ihr seid da im schnöden Dreck aufgewachsen, ja, bei Sklavenarbeit. Ja, jetzt komme ich. Ne? So, dann wollen wir mal ein bisschen. Aber die verstehen es nicht. Gott wollte das ja so auch nicht. Und das ist wahrscheinlich das, was hier entscheidend ist. Mose handelt eigenmächtig. Weder zu Gottes Zeit, noch so, wie Gott das machen wollte. Vielleicht kann man hier, das hat zwar keinen jetzt theologische, ergibt sich das nicht sofort hier raus, aber ich finde, es ist wichtig an der Stelle zu sagen, wenn also ein Christ meint, er würde Gott einen Gefallen tun, wenn er Menschen überrumpelt, ja, sie gegen ihren Willen zu irgendwas manipuliert oder gar Hand anlegt, dann kann er damit nur falsch liegen. Das sah zur Zeit des Alten Testaments noch anders aus, was das Handanlegen angeht. Aber hier sagt Mose, ich weiß schon, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Fangen wir doch gleich mal an. Und muss feststellen, und wenn er eins begriffen hatte zu diesem Zeitpunkt, dann war es ja das. So geht's nicht. Und jetzt geht's offensichtlich auch nicht. Denn jetzt ist erstmal Schluss für mich. Der muss jetzt fliehen. Es wird ja doch bekannt. Ja, jetzt geht ein 40-Jähriger, ja. Jetzt kommt er in die Jahre, wo man so richtig loslegen kann. Und jetzt geht er in die Wüste. Jetzt muss er in die Wüste. Erst da kommt er zur Ruhe. Vermutlich kommt er da zur Besinnung. Wir werden es nächste Woche hören. Wisst ihr, wie lange er da bleibt? In dieser Wüste? 40 Jahre. Ich habe das mal so für mich überlegt. Ich bin jetzt 45. Ja. Nun ist es ja so, vielleicht muss man das ein bisschen anders einteilen. Mose wurde 120, ich werde vielleicht nur 70 oder 80, okay. 30 vielleicht oder so. Ja, aber ein bisschen Wüste habe ich noch vor mir. Erheblich. Es muss ja nicht alles so werden. Aber interessant ist, dass Mose meint, so Gott, du hast hier den Richtigen. Ja, ich bin genau der richtige Mann. Ich bin dafür ausgebildet. Ich habe ein Auge dafür. Mir liegt das am Herzen, was dir am Herzen liegt. Ja, so läuft's jetzt. Und er stellt erstmal fest, Moment. Das habe ich offensichtlich falsch gesehen. Und jetzt verbringt er erstmal 40 Jahre und hütet Schafe. Dabei kann man nachdenken. Das gibt es ja auch in unserem Leben. Und ihr wisst, ich rede ungern um den heißen Brei herum. Zum Beispiel die Frage, wie erreichen wir eigentlich Menschen mit der Botschaft von Jesus, sodass sie glauben? Wir probieren das ja nun schon so lange. Also ich jetzt schon mit euch einige Jahre, ihr schon vorher hier. Und vielleicht sind die Leute, die du im Auge hast, noch überhaupt nicht bewegt worden. Vielleicht auch ein bisschen und es hat sich wieder erledigt oder so. Das kann ja so ernüchternd sein. Und da hat man auch manchmal schon den Eindruck, jetzt muss ich aber auch mal und jetzt gehe ich da mal ein bisschen los und werde auch mal deutlich, das ist auch ja an manchen Stellen schon richtig gewesen. Ja, wenn mir nicht ein Mann am Telefon von Jesus erzählt hätte, stünde ich heute nicht hier. Aber es muss eben nicht die eigene Idee die richtige sein. Bei Mose war sie völlig falsch. Und deswegen wartet Mose jetzt erstmal 40 Jahre. Gott hat einen anderen Zeitplan. Ach Mensch, wenn ich das doch bloß jeden Tag glauben könnte, wenn ich wieder so verrückt werde, dass sich nichts tut. 40 Jahre und nochmal 40 Jahre. Gottes Zeit ist eine ganz andere. Kannst du das glauben für die Leute, für die du betest und weiter beten, auch wenn es dauert? Kannst du das glauben in dem, was du tust für Menschen und es einfach weiter tun, auch wenn das gewünschte Ergebnis sich nicht einzustellen scheint? Oder wie ist es mit deiner Ehe? Das ist auch sehr interessant. Das kann sein, dass wir für unsere Ehe wirklich kämpfen und uns wirklich einsetzen oder das getan haben. Gemeinhin tun wir das ja, indem wir dann auch mal anfangen, uns auch mal durchzusetzen oder das Herz mal zurückzuziehen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Wisst ihr, und das ist nie Gottes Weg. Im Epheserbrief Kapitel 5 lesen wir, wie Ehe gelingt, zum Beispiel. Die Frau ehre den Mann, achte ihn, ja, auch in dem, was er tut und so weiter. Und der Mann liebe seine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Also kennt kaum noch jemand, will auch keiner hören und ich behaupte, das ist das Rezept für eine Ehe. Nicht, dass damit die Liebe schon automatisch wieder kommt, aber es ist der Weg, behaupte ich. Wenn man das lebt, ja. Was vermissen die Frauen, was vermissen die Männer in ihrer Ehe? Wenn du das im letzten Jahr nicht gefragt hast, deinen Partner, dann kann es sein, dass er längst am Verhungern ist. Zum Beispiel. Und es fängt immer an, dass Gott sagt, fang du an. Und nicht, warte darauf, dass der andere einen Schritt macht. Wenn meine Frau und ich uns streiten, was ja bei unserer Unterschiedlichkeit immer mal wieder vorkommt, dann verbietet Gott mir geradezu, mein Herz zurückzuziehen und mich abzuwenden. Das habe ich sogar schriftlich. Ja, ich kann es ruhig vergessen. Ich kann es wieder lesen. Deswegen ist ja Bibellesen so wichtig. Deswegen lese ich jeden Tag in der Bibel, damit mir die Dinge wieder kommen. Man kann das Blatt vergessen, aber Gott verbietet es mir, mein Herz zurückzuziehen. So wie von anderen Menschen auch. Manchmal muss man vielleicht einen Schutz einnehmen. Ja, das kann ja sein. Wo Gewalt nachher stattfindet, wo Leute einen ausnutzen und so. Aber wo sollte das in so einer Beziehung wie der Ehe, wenn es nicht gerade zu solchen Exzessen kommt, dann der Fall sein? Schon spannend. Oder die Mitarbeit in der Gemeinschaft. Ja, wie viel ist schon kaputt gegangen, weil Leute meinten, so wie ich das mache und nur so funktioniert das. Und vielleicht macht man die Dinge, die man tut, vielmehr dazu, dass die anderen endlich mal merken, wie toll ich das alles mache und nicht aus Liebe zu Menschen, die hier sind und um ihnen zu dienen. Das kann alles sein. Und so geht's im täglichen Leben, ihr Liebe. Gottes Liebe weitergeben. Ich merke das bei den Fußballern zum Beispiel. Ja, ich möchte ja gern, dass die Kinder mehr erfahren, als nur Fußball spielen können. So. Ja, und dann fange ich manchmal an mit Ehrgeiz. Ja, und werde ungeduldig, weil die mal wieder völlig von der Rolle sind und so. Ja, so erfährt doch kein Mensch Gottes Liebe. Ich bin froh, dass Jesus da mit mir immer wieder drüber spricht. Und sagt, Matthias, wir beide wollten doch was anderes. Warum überlässt du nicht einfach das mir, was am Ende gelingt, und machst es einfach, was du von mir weißt? So macht Mose das nämlich, als er in der Wüste ist, macht er das so. Da hilft er den Leuten, so wie er kann. Ja, so lernt er sogar seinen Schwiegervater kennen und kriegt eine Frau auf diesem Wege. Und dann wird später von Mose gesagt, und das muss man jetzt mal hören, ihr Lieben. Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Demut heißt nicht, ich krieche auf den Boden rum und sage, ich bin nichts und kann nichts und weiß nichts und will nichts. Das ist keine Demut, ja, das ist Kriecherei und verkappter Hochmut und ich finde nicht recht Ausdrücke dafür. Nein, Demut heißt, ich weiß, wer ich bin, betrachte mich aus Gottes Sicht, weiß genau, wer ich bin, was ich kann, was ich nicht kann und dass ich Gott gegenüber ein verlorener Sünder bin, einer, der sich gegen Gott auflehnt und das Leben nicht verdient hat, sondern die Hölle und von Gott das Leben geschenkt bekomme, weil er einfach einen Narren an mir gefressen hat. Weil er mich einfach liebt. Es gibt keine andere Begründung. Ja, mit so einer Demut kann man aufrecht gehen, ihr Lieben. Aber ist eben auch bereit, weil es keinen Menschen gibt, der unter mir steht. Bereit, den Menschen zu dienen. Daher hat das diesen Dienemut, diesen Charakter bekommen. Aber nicht, als ob man künstlich rumkriechen muss. Sondern das, was ich tue, ist zum Nutzen von Menschen. Das ist Demut. Weil mir so von Gott gedient wird. Weil der mir immer gibt, was ich brauche. Deswegen kann ich mich damit beschäftigen, was andere brauchen. Das ist Demut. Mose war sehr demütig. Der wusste genau, wer er ist. Ihr Lieben, 40 Jahre lang ist er in der Wüste damit konfrontiert, dass er es verbockt hat. Man könnte sich gleich fragen, Mensch, was wäre eigentlich gewesen, der hätte diesen Fehler nicht gemacht. Da hätte er nie gemerkt, dass es auf seine Weise nicht geht. Dann wäre er ja gar nicht demütig geworden. Was du in deinem Leben bis jetzt kaputt gemacht hast, ist gar nicht das Ende. Das ist für Gott vielleicht erst der Anfang. Das ist der Weg, auf dem du demütig werden kannst. Psalm 119. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Ehe ich gedemütigt wurde. Das hat mal der Direktor des Werkes, zu dem meine Schule gehört, gesagt. Wenn jemand demütig werden möchte, muss er gedemütigt werden. Nun ist ja Demütigen bei uns auch noch ein Begriff, der mit Gewalt zu tun hat und so weiter. Das mal nicht, sondern man muss ihn mal wirklich im Wortsinn versuchen zu begreifen. Ich komme in Lagen, die mir Demut nahebringen, die mir zeigen, wer ich bin und dass ich es in Bezug auf die wesentlichen Dinge des Lebens eben nicht kann. Die bringen mich ins rechte Verhältnis zu Gott. Und das hat Mose erlebt. Er hat da selbst erhebliche Beteiligung dran gehabt. Aber am Ende, und so kommt mir das gerade in diesen Berichten vor, am Ende, bei allem Schmerz, in den Gott ja auch hineingekommen ist in unsere Welt, aber am Ende lächelt Gott oben und sagt, mir geht nichts schief. Das haben wir alles im Griff. Ja, ich weiß es wirklich. Ich empfinde das noch tiefer als du, aber ich habe alles im Griff. Es haben auch andere Leute so erlebt, durch die Gott nachher Dinge getan hat. Johannes zum Beispiel in Offenbarung 1 fiel wie tot zu den Füßen von Jesus, weil er wusste, bei dem bin ich verloren, wenn der mir gegenübertritt. Petrus, Lukas 5, fiel zu den Füßen von Jesus und sagte, Herr, geh weg von mir, denn wir passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein Auflehner gegen dich. Ich vertraue dir nicht, das passt nicht. Jesus sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Paulus, Apostelgeschichte 9, ja, verfolge die Gemeinde, zack, begegnet ihm Jesus und Paulus isst 3 Tage und 3 Nächte nicht, was ihn da wohl bewegt hat in dieser Zeit. Kaum hatte Mose die Bühne der Geschichte Gottes mit seinem Volk betreten, da muss er auch schon wieder abtreten. Das ist doch verrückt. Das scheint wie das Ende. Aber es war nur der Anfang. Und ich erlebe sowas zum Beispiel, es ist auch ein verrückter Zusammenhang. Ich führe ja so gerne Gespräche über Jesus. Ich werde dabei selber auch immer frisch. Wisst ihr, wann ich die führe meistens? Wenn ich selber den Eindruck habe, ich kann gerade nicht. Wenn ich selber den Eindruck habe, In mir glaubt es gar nicht so, dass man jetzt sagen müsste, Mensch, ja, jetzt bist du so, jetzt kommst du so überzeugend rüber, da muss man ja quasi glauben. Ja, das wünsche ich mir immer so, ja. Die Leute sollen am Ende so beeindruckt von mir sein, dass sie glauben. Ja, die sollen doch nicht von mir beeindruckt sein, merke ich es denn irgendwann mal. Ja, also wenn du denkst, ja, Gott will durch meine Hand was tun, das ist ja alles ein schönes Gerede, aber bitteschön, wer bin ich denn? Genau. Mose dachte anders und musste von Gott erst dahin gebracht werden. Wäre schön für dich, wenn du da schon bist. Ansonsten hast du es noch vor dir. Das hat mal geschrieben Oswald Chambers in Mein Äußerstes für sein Höchstes. Wenn du eine Zeit der Mutlosigkeit durchmachst, dann steht dir eine große Erweiterung deiner Persönlichkeit bevor. Wenn du eine Zeit der Mutlosigkeit durchmachst, dann steht dir eine große Erweiterung deiner Persönlichkeit bevor. Und dann lesen wir hier einfach: Gott erhörte, ja, Gott gedachte, nicht als ob er sich jetzt erst daran erinnert, sondern jetzt war der Zeitpunkt gekommen. So steht das hier. Gott sah auf die Israeliten. Und Gott nahm sich ihre an, Gott erkannte sie, er nahm die Gemeinschaft mit ihnen auf, denn sie hatten sie bisher nicht. Jetzt geht's los. Wenn Gott zum Schlag ausholt, sieht es anders aus, als wir denken, vielleicht. Aber er kommt zum Ziel. Wenn Gott zum Schlag ausholt, geht es vielleicht menschlich bergab. Zeigt er dir, wer du bist? Zeigt er dir, wer er ist. Und lernst du, nur noch von ihm zu leben. Fortsetzung folgt. Amen.